ich hatte 2016 meinen ersten schweren Unfall, als ich mir die Schulter kaputt gemacht habe im Super-G-Training. Und hat da eigentlich immer das Problem, auch mental, dass ich, wenn ich so in diesen Flow reinkomme, dass ich zu viel will. Dass ich oft mal mit dem Ergebnis, wo ich jetzt eingefahren habe, wenn ich Erster geworden bin, habe ich mich kurz gefreut, aber wollte beim nächsten Mal wieder Erster werden und noch schneller, noch besser. Und das Problem hatte ich auch da 2020, dass ich mich nicht zufriedengestellt habe mit dem, was ich erreiche oder mit dem, was ich da schon erreicht habe. Und das war für mich so dieser Schlag ins Gesicht, muss man sagen, weil ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dieses Rennen auf dem Podest abzuschließen, und innerhalb von einer Millisekunde ist eigentlich dein Traum von dem Rennen weg, und danach merkst du auch, okay, der Traum von der gesamten Karriere ist auch irgendwo verschwindet auch irgendwo.
Herzlich willkommen im Business Bistro, einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Tobias Neubär. Viele Frauen kennen wahrscheinlich die Geschichte, die die meisten Männer gerne auf Dates mal erzählen, und zwar, dass sie beinahe Profifußballer geworden wären, doch eine Verletzung diesen Traum zerstört habe. Bei Tobias ist diese Geschichte jedoch real. Er war auf dem Weg, Profi-Skifahrer zu werden, doch ein schwerer Unfall ließ seinen Traum plötzlich zerplatzen. Wir sprechen mit Tobias über seine unglaubliche Reise im Skisport, die Herausforderungen, die er meistern musste, und wie er sich nach dem schicksalshaften Moment neu orientiert hat. Wie geht man damit um, wenn der Traum, auf den man jahrelang hingearbeitet hat, abrupt endet? Was macht das mental und emotional mit einem? Und wie findet man neue Perspektiven und Ziele, wenn das Leben einen auf eine völlig andere Bahn zwingt? Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch über Willenskraft, Neuanfänge und die Kraft, niemals aufzugeben.
Ich würde mal zum Start ein paar Sätze zu dir sagen, Tobi. Weil wir haben uns ja über einen guten Weg kennengelernt. Und zwar bei der Weihnachtsfeier von einem gemeinsamen Kumpel. Ne, Geburtstagsfeier, aber um die Weihnachtszeit rum. Und zum Glück habe ich meinen Immogame-Account, weil sonst hättest du nicht gesagt, hey, du bist doch der Immobilienspasti da. Und habe ich gesagt, ja, genau. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann haben wir festgestellt, dass du eigentlich gefühlter Skiweltmeister warst und jetzt auf einmal Pyrolyseanlagenbauer. Und noch nicht so alt bist. Und deswegen, Tobi, schön, dass du bei uns bist.
Danke, hallo.
Und wir freuen uns, uns heute mal ein bisschen mit dir auszutauschen über deinen durchaus sehr spannenden Weg, wie ich finde, und die ganzen Abzweigungen, die du so genommen hast, auch mit sehr hoher Geschwindigkeit, da würde ich gerne direkt mal nämlich einsteigen. Was war dein schnellste gemessene Geschwindigkeit auf Skiern?
Also erstmal vom Skiweltmeister war noch einiges gefehlt, aber das Schnellste, was ich in der Abfahrt drauf hatte im Training, war 153, wenn ich knapp 153 km/h.
153, ja gut, das ist schon durchaus schnell. Siehst du da überhaupt noch irgendwas, oder?
Also viel sehen tut man da nicht, ne. Aber du hast ja in der Abfahrt rechts, links deine Farbmarkierungen, auch zwischen den Toren hast einfach Richtungen, wo du dich dran halten kannst, und du kennst den Anlauf hin- und auswendig. Mhm. Also du bist ähnlich wie in der Formel 1, prägst du den Lauf so ein, dass du nicht darauf angewiesen bist, jetzt zu schauen, wo das nächste Tor ist.
Also 153 kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, ich fahre mit dem Snowboard und, keine Ahnung, die GoPro hat mal 70 angezeigt, dachte ich schon, oh, das ist schnell. Irgendwie, aber vor allem, was mein Fahrwerk machen musste bei 70 schon, kann ich mir gar nicht vorstellen, bei 153. Du fliegst eigentlich die halbe Zeit, oder? Oder wie viel? Also dein Bodenkontakt ist ja überschaubar.
Also Bodenkontakt ist tatsächlich recht viel. Also in der Abfahrt Sprünge natürlich, in Wengen oder auch in Bormio, wenn du da mal die 60, 70 Meter springst.
Das hast du auch gemacht?
Ja, aber ist dann irgendwann aus Normale, wenn du das von klein auf machst. Es hört sich immer viel an, aber die 153 sind, muss man auch sagen, sind absolute Spitzenwerte. Also so in der Abfahrt 110, 120, 130 sind so diese normalen Geschwindigkeiten. Ist auch viel.
Wie auf der Autobahn halt, gell? Wollen uns ja an die Regeln halten.
Ja, aber es ist dann wirklich so, ab 130 aufwärts merkst du dann eigentlich auch schon die km/h-Zahlen. Also irgendwann wird es unangenehm und muss dann auch nicht unbedingt auf Dauer so sein. War eine coole Zeit, aber ich vermisse es mittlerweile auch nicht mehr.
Okay, jetzt sind wir da direkt kurz in ein wichtiges Detail eingestiegen, wie ich finde, weil ich das schon das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, so krass fand. Ich noch nie mit jemandem zu tun hatte, der in der Professionalität Ski gefahren ist. Vielleicht willst du mal noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wer du so bist.
Gerne, ja. Also bin der Neuber Tobias, bin mittlerweile 24 Jahre alt und komme aus dem schönen Allgäu. Habe, seit ich denken kann, habe ich Skifahren, glaube ich, mit 2 gelernt und seit ich denken kann, bin ich dann auch im leistungsbezogenen Bereich, also sei es in der Renngruppe vom Skiclub oder dann auch mit 11 Jahren im ersten Förderkader. Habe mit 14 den Schritt aufs Sportinternat nach Berchtesgaden gewagt oder habe ich machen dürfen. Das ist die Elite-Schule des Wintersports und da werden dann eigentlich die Besten aus ganz Deutschland zusammengefasst oder ja, in eine Schule zusammengefügt, wo dann die Entwicklung eigentlich weitergeht. Und habe dann mein Abitur dort oben gemacht und bin seitdem auch in den Profibereich eingestiegen.
Hast du mit 14 da schon festgestellt, dass das Thema Peer Group relevant ist, also mit wem du rumhängst, aber wenn du jetzt sagst, da sind die Besten aus Deutschland zusammengefasst worden, das hört sich so an, als ob da viele stabile Sportler und Sportlerinnen zusammenkommen, oder ist das nur Jungs?
Nee, das sind tatsächlich gemischt. Alle gemischt und Sportarten auch gemischt.
Dann wird es gefährlich und da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen und ich meine, du wirst ja dann auf einmal, du wirst erst in Anführungszeichen im Dorf gemessen mit dem Local Hero, der vielleicht auch nicht schlecht ist, der Herbert um die Ecke, aber wenn du dann dort bist, sind halt die Besten dort. Was hat das für einen Einfluss auf dich gehabt, so ein Umfeld zu haben?
Das ist A und O eigentlich. Also du kannst dir vorstellen, im Allgäu, in den Mannschaften waren immer gute und wir hatten das Glück, dass wir ein sehr guter Jahrgang waren. Also wir konnten uns schon mit vielen von den Besten in Deutschland messen. Aber irgendwann ist der Entwicklungsschritt zu Ende. Und wo wir dann nach Berchtesgaden gekommen sind, hast du ja nicht nur in deinem Jahrgang die Besten gehabt, sondern ja auch deutlich Ältere über die, wo du da mittrainieren durftest. Und ich habe gemerkt, dieser leistungsbezogene Druck, der eigentlich herrscht, das ist dort unten ein bisschen abgefedert. Sprich, du hast Gleichgesinnte um dich rum, dieses Training vor der Schule, nach der Schule, abends, das ist ganz normal, jeder zieht mit. Und daheim ist es natürlich so, in meinem Freundeskreis, wollen wir heute Nachmittag was unternehmen? Ah nee, ich muss ins Training. Komm, vielleicht gehen wir doch mal. Und dann überlegst du dir, ja, okay, vielleicht lasse ich das Training mal sausen. Mhm. Also was du gesagt hast, die Leute, die um dich rum sind, sind im Sportlichen wie im Beruflichen das A und O.
Spannend, das heißt, du hattest da ganz früh schon eine Erfahrung damit. Wie lange warst du dann auf dem Sportinternat?
4 Jahre auf dem Internat und habe dann nur ein Jahr in Berchtesgaden gelebt, also 5 Jahre war ich dort.
Und wie ist das so? Weil also alle Geschichten, die ich von Internaten kenne, enden in der einen oder anderen, sagen wir mal, Party, zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen. Wie waren so deine Erfahrungen da, wenn du darüber reden möchtest?
Also jetzt hoffe ich mal, dass manche Entscheider diesen Podcast nicht hören, aber also es wurde da oben schon auch sehr viel Schmarrn gemacht und da gehören Partys dazu. Ich glaube,
Schmarrn hört sich so harmlos an für mich, das gefällt mir.
Von einer Party kann man reden, weil die hat Wellen geschlagen, hat auch viel Ärger bereitet, aber es gab bei uns eine Osterparty. Wir hatten Osterunterricht, sprich, wo andere Ferien hatten, mussten wir eine Woche in die Schule, um einfach unseren verpassten Stoff nachzuholen. Und ja, am letzten Abend, bevor die Osterschulwoche rum war, haben wir dann im damaligen Hexenhaus, also wir hatten im Internat verschiedene Häuser, ja, wurde eine ordentliche Party gefeiert. Verschiedene Zimmer, verschiedene Floors auch, Alkohol gab es auch und sogar Leute außerhalb vom Internat kamen dazu. Bis dann irgendwann ein Jugendleiter es doch gehört hat oder mitbekommen hat und dann die Party gecrasht hat, da gab es richtig Ärger, ja.
Das klingt gut. Aber jetzt generell, so ein Profisportler zu werden, erfordert auch super viel Disziplin. Hat ja nicht jeder, aber wie hast du dich dazu motivieren können?
Also ich finde, die Motivation ist mir nie so richtig schwer gefallen, weil ich habe Skifahren über alles geliebt und ich hatte auch richtig viel Freude am Sport, also im Sommer, das Radfahren, das Wandern. Aber auch im Sommer dann Skifahren war für mich so das Größte damals und da tut man sich viel leichter, selbst motivieren. Irgendwann gibt es wie in jeder Lebensphase auch Löcher, wo du sagst, ich tue mir gerade schwer, die Motivation zu finden. Und da helfen auch viele Freunde, helfen aber auch mal wieder Ablenkungen. Sprich mal raus aus dem Alltag, irgendwo was anderes sehen, was anderes machen. Das hat mir immer sehr viel geholfen.
Wie viele Stunden hast du trainiert? Also ich meine, du bist wahrscheinlich da reingerutscht, wie du sagst, mit 2 Jahren Ski gefahren. Und dann, da war es erstmal halt Spaß. Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, so beim ersten Kinderrennen, ich flex die alle weg?
Ja, man muss das also zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich war früher zwar immer gut, aber nie derjenige, wo man gesagt hat, oh, der wird das nächste Top-Talent. Also ich bin immer vorne mitgefahren. Im Zehner Cup, so dieses Lokale bei uns, habe ich viel gewonnen, eigentlich immer gewonnen dann auch. Hat aber auch Konkurrenten, die meinen Weg begleitet haben bis in die Profi-Ebene. Bei mir ist dann wirklich die Zeit gekommen, wo es hieß, der wird mal richtig gut, als mich ein Trainer in den Speed-Bereich gezogen hat, weil er meine Potenziale... Was?
Speed-Bereich?
Ja, also,
ja. Hört sich gut an. Da wir hier im Club aufnehmen, gibt es Parallelen offensichtlich.
Nee, das ist tatsächlich Abfahrt Super-G, heißt bei uns Speed und Technikdisziplinen sind
Super-G Slalom. Hört sich auch gut an, passt auch hier zu G-Unit und so.
Ja. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich im Slalom, ich bin 1,95 groß, mhm, und die Slalom-Ski sind 1,65 und ich hatte immer... sagen wir mal, eher körperliche Probleme, auch das Gleichgewicht beim Slalom zu halten, den Druck nach vorne zu bekommen, war einfach im Slalom nicht der Schnellste, nicht der Beste. Und als mich der Trainer damals in den Abfahrts- und Super-G-Bereich geholt hat, bin ich echt in der Entwicklung auch richtig vorangekommen. Ich habe in der kürzester Zeit Trainingsbestzeiten gefahren, wo ich damals mit dem Europacup-Team mitfahren durfte. Und dann ist es wirklich... dann hieß es das erste Mal, der wird unser nächster Weltcup-Sieger. Und das war dann auch eine coole Zeit.
Wie alt warst du da?
16, 17 so rum, ja.
Wie hast du geschafft, es für dich intern, sagen wir mal, auch egotechnisch zu verarbeiten? War das irgendwie für dich so, ich bin jetzt Tobias der Babbo und King of Fronten? Und, oder wie war das für dich? Oder hast du es gar nicht so wahrgenommen?
Also... ich glaube, bei uns war es so, ich war als immer der Jüngste bei uns in der Mannschaft und da wurde immer klar gemacht, du bist gar nichts, also du bist jetzt hier frisch dabei, also nach dem Motto, halt die Klappe und wir uns nicht auf die Nerven. Aber daheim in der Region Allgäu, ich war im Winter wöchentlich in der Zeitung, mhm, es war viel Hype um einen, das ist schon cool, muss man sagen, aber auch erschreckend, wie sehr sich das dann bezogen hat, mit wie viele Leute an einem Interesse haben, wo eigentlich davor eher nichts mit einem zu tun haben wollten. Also das merkt man schon auch.
Das heißt, die Region war aber mächtig stolz auf dich?
Ich glaube, kann man so sagen, ja.
Was war so dein Höhepunkt deiner Karriere?
Ah, der Höhepunkt meiner Karriere, das war eigentlich so in dem letzten Jahr, bevor ich mich verletzt habe, 2020. Da durfte ich die ganze Europacup-Saison fahren, mhm, und habe mich qualifiziert für die Junioren-Weltmeisterschaften. Das habe ich zwar zuvor auch schon mal erreicht, aber da war ich nur in einem anderen Leistungslevel eigentlich. Ich bin dann in Top 30 in Europacup reingefahren, damals in Frankreich. Einer der jüngsten damals als Deutscher im Speed-Bereich. Ja, und habe gemerkt, auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Training, da geht was. Ich habe die Leichtigkeit gehabt, der Grundspeed war da und im Rennen war ich auch echt auf Medaillenkurs. Habe mich dann leider verleiten lassen von einem Über-Ehrgeiz und bin am Zielsprung leider verkantet beim Landen. Habe mir das Sprunggelenk gebrochen und dabei dann auch mein Nerv und eine Sehne verletzt, wo mich dann eigentlich jetzt halt hierher gebracht hat, dass ich nicht mehr aktiver Skifahrer bin.
Du erzählst es jetzt so nebenbei, aber das ist ja, also ich kenne dich nicht super gut, aber vielleicht einer der wesentlichsten Wendepunkte in deinem Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja überheftig, weil du kommst ja von der Situation... ich bin auf dem Weg da gerade zu einem überheftigen sportlichen Erfolg. Ich werd schon gecoacht, bin schon in der richtigen Richtung. Und dann ist so ein kleines Kännchen und bam, vorbei. Also was passiert da mit dir? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ich hatte 2016 meinen ersten schweren Unfall, als ich mir die Schulter kaputt gemacht habe im Super-G-Training. Und hat da eigentlich immer das Problem, auch mental, dass ich, wenn ich so in diesen Flow reinkomme, dass ich zu viel will. Dass ich oft mal mit dem Ergebnis, wo ich jetzt eingefahren habe, wenn ich Erster geworden bin, habe ich mich kurz gefreut, aber wollte beim nächsten Mal wieder Erster werden und noch schneller, noch besser. Und das Problem hatte ich auch da 2020, dass ich mich nicht zufrieden gestellt habe mit dem, was ich erreiche oder mit dem, was ich da schon erreicht habe. Und das war für mich so dieser Schlag ins Gesicht, muss man sagen, weil ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dieses Rennen auf dem Podest abzuschließen und innerhalb von einer Millisekunde ist eigentlich dein Traum von dem Rennen weg und danach merkst du auch, okay, der Traum von der gesamten Karriere ist auch irgendwo verschwindet auch irgendwo.
Wusstest du, wo es dich da auf die Fresse gelegt hat, das war's?
Nee.
Also du bist noch nicht davon ausgegangen, du hast dann quasi danach, lagst im Krankenhaus und...
Ja, es war eher noch so blöd, es war genau, also in Deutschland ist Corona schon ausbrochen, mhm, und ich war damals in Norwegen und haben so den letzten Flug nur mit heimnehmen können, dass da keine Lockdowns waren. Und dann kam es natürlich. Ärztliche Versorgung war ein bisschen problematisch. Der Sprunggelenkbruch war ein glatter Durchbruch. Und an sich gar nicht das Hauptproblem, sondern der verletzte Nerv eigentlich. Und da hat man zu lange gewartet. Das hat mir jetzt halt eigentlich die Probleme verursacht. Deswegen war das damals gar nicht so klar. Ich dachte, okay, operieren, Reha machen und dann wird es schon wieder. Mhm. Dass das wirklich problematisch wurde für mich, wo ich auch gemerkt habe, okay, es könnte vielleicht mein Ende sein in der Karriere, war dann eigentlich fast nur erst ein Jahr später. Ja. Mhm.
Und Also nur, wenn du willst, aber ich finde es, glaube ich, sehr spannend für alle, weil viele haben ja auch mal im Leben eine Wendesituation, einen Wendepunkt, und es gibt den einen oder anderen, der damit sehr gut umgehen kann und der schafft, daraus Kraft zu schöpfen, und der eine oder andere oder die geht daran kaputt. Und ist ja ein Moment, wo man auch mal kaputt gehen könnte, wenn man sein ganzes Leben, klar ein junges Leben, könnten jetzt ältere Menschen sagen, aber ein ganzes Leben auf was hinarbeitet, und dann ist es so,
ja,
geht es so weg. Und kannst du die Situation beschreiben, als quasi kam da der Arzt zu dir und sagt, Junge, wir haben zu lange gewartet, dein Bein ist am Arsch, du kannst nicht mehr Profisport machen, oder wie war das?
Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich mit solchen Situationen sehr gut umgehen kann, also auch die Verletzungen davor, die ich hatte, bin ich eigentlich sehr gestärkt aus den Sachen rausgekommen, habe da immer Kraft schöpfen können, aber in diesem Fall war es wirklich für mich ganz anders. Also ich bin in ein richtiges mentales Loch reingefallen, habe mich eigentlich fast schon selber ein bisschen aufgegeben, hat keine Aufgabe mehr. Also ich bin einmal am Tag in Reha gefahren, habe dann immer Schmerzen gehabt und eigentlich nie einen Fortschritt verspürt und war wirklich, ja, kann man fast sagen, fast schon depressiv. Und es gab auch nie diesen Punkt, wo mir ein Arzt sagen konnte, was genau das Problem ist. Also die schlimmste Zeit für mich war dieses von Arzt zu Arzt springen und jeder sagt dir irgendwie, er kann dir nicht helfen oder er weiß den Grund nicht. Und da war ich wirklich in einem richtigen Loch drin.
Puh, hört sich auf jeden Fall heftig an. Gab es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, okay, Digga, das war's jetzt? Oder wo du realisiert hast, jetzt bin ich nicht mehr auf dem Skifahr-Weltmeister-Modus, sondern jetzt muss Tobi sich was anderes überlegen.
Ja, den gab es auch erst sehr spät. Ich bin eigentlich dann wieder fit gewesen und konnte wieder Skifahren. Also bei deutschen Rennen habe ich wieder Vorläufer gemacht und war da zeitlich vorne dabei. Habe aber dann gemerkt, kurz bevor mein Renn-Comeback wieder war, dass ich in dem Training höllische Schmerzen im Sprunggelenk hatte und auch vom Kreislauf her ging es mir ganz schlecht. Und ich bin dann vom Hang direkt ins Krankenhaus eigentlich, und dann hat man mir eine Thrombophlebitis, also eine Art Venenthrombose festgestellt, wo oberflächlich war, aber natürlich, wenn sie schießt oder eben ins Tiefe reingeht, sehr gefährlich werden kann. Und da ist mir dann das erste Mal selber bewusst geworden, hey, was mache ich hier eigentlich? Also ich liege jetzt hier Anfang 20 im Krankenhaus mit einer Thrombose, kämpfe verbissen um meine Karriere, weiß gar nicht mehr, ob das so viel Sinn macht. Das war das Entscheidende eigentlich, dieser Moment für mich, dass bei mir im Kopf das erste Mal selber was passiert. Weil wenn jemand Externes mir sagt, oh, ob das nur was wird, das wollte ich nie hören. Das war mir immer klar, das klappt.
Hättest du wahrscheinlich auch gar nicht wirklich in die Waagschale gelegt.
Nee, das war für mich klar, dass ich das durchziehen will.
Kurz zum Einordnen, so ein Thrombose-Thema kann ja auch tödlich sein.
Ja.
Und ist dir das bewusst geworden, dass du da mit 20 quasi, weil du versuchst, dieses Ziel so dringend zu erreichen, dich vielleicht selber in den Tod rennst?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ja. Also mir war es, ich habe es ein bisschen verharmlost, aber meine Mom hat mir dann eigentlich mal ein bisschen die Augen geöffnet und auch mal klar gemacht, was da eigentlich dahinter steckt, was da passieren kann. Jetzt war es Glück und später kann das nur mal böse enden. Und sie hat mich dann eigentlich zu einer Ärztin, die außerhalb vom System, also vom Deutschen Skiverband oder anderen Profikadern war. Und die hat einen sehr guten Ruf bei uns im Allgäu, aber eher, weil sie einfach radikal vorgeht. Also und die hat mir auch gesagt, Herr Neuber, alles schön und gut, mir ist es egal, wer Sie sind, was Sie sportlich machen oder was Sie erreichen wollen. Der Fakt ist, wenn Sie so weitermachen, erreichen Sie Ihr Ziel nicht nur nicht, sondern gefährden Ihre Gesundheit damit. Dann war es eigentlich so, wo ich angefangen habe, mal intensiver über mein Leben nachzudenken und wie es weitergehen soll.
Ist ja eine ziemlich krasse Geschichte. Danke, dass du das hier so offen teilst. Ich glaube, das ist ungewöhnlich und aber auch ungewöhnlich wertvoll. Die Situation, die danach entsteht, ich bin ja jetzt 20 Jahre lang in eine Richtung gelaufen, dachte, ich werde da in dem Skithema richtig krass, war auch richtig krass, habe aber mich 0% mit irgendwas anderem befasst, wahrscheinlich, weil das halt so ein hartes Fokusthema war, und dann stehe ich ja erstmal vor nichts. Ich meine, hattest du ein Abi?
Ja.
Abi hattest du?
Aber kein gutes.
Ja, gut, aber ich sag mal so, viel gewinnt und ich habe, wobei doch, mein Abi war gar nicht so schlecht, da habe ich schon ein bisschen gestrebt. Deins war schlecht.
Meins war sehr schlecht, ja.
Was hattest du für einen Schnitt, Tobi?
Ah, das darf ich gar nicht laut sagen. 3,2.
Ja.
Auch?
Ja.
Ja, schau dann. Bist du hier der Ausreißer?
2,3, Bros.
Keiner mag Streber.
Bam. Und Brillenschlangen auch nicht.
Gab es irgendwelche Personen oder Strategien, die dich aus dieser schweren Zeit rausgeholfen haben? Also die dir geholfen haben, aus dem Loch rauszukommen?
Also Personen an sich jetzt nicht. Es gab aber Strategien auf jeden Fall und das habe ich Gott sei Dank recht früh für mich entdecken können, dass ich mir also mich coachen lasse. Also ich habe einen Mentaltrainer gehabt vom Verband und war, glaube ich, einer der wenigen, der das sehr früh in Anspruch genommen hat, weil ich 2016, als ich mich verletzt habe, ging es darum, eigentlich, wie gehe ich wieder an diesen Hang hin, wo ich mich sehr schwer verletzt habe, wo ich eigentlich kaum Erinnerung habe, weil ich war bewusstlos, lag dann in Murnau in der Unfallklinik und habe da erst wieder eigentlich zu mir gefunden oder klar geworden, was abgeht. Und wie komme ich wieder aus der Angst raus und fahre da die Abfahrt wieder runter. Und da habe ich angefangen und dieser Coach, kann man mal sagen, der ist aber bei der Eishockey-Nationalmannschaft mit dabei, also der ist wirklich sehr erfolgreich und hat mir aufgezeigt, wie ich selber mit meinem Kopf oder mit dem Mentalen umgehen kann, wie ich selber Herr meiner Sinne bin. Hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich bei der Abfahrt nervös bin und Angst habe, dann kann ich das selber kontrollieren, weil Angst hatte ich nie. Das ist eher so dieses Angst vorm Versagen gewesen. Und er hat mir eigentlich früh aufgezeigt, dass diese Abwechslung, wenn du dich zu sehr verkopfst auf was unbedingt klappen soll, dann klappt es meistens nicht. Mhm. Geh 3 Schritte zurück, geh ein bisschen raus, betrachte das Problem außerhalb des Kreises vielleicht. Und so war es dann auch. Und so ging dann eigentlich jetzt auch das Thema Selbstständigkeit los, dass das dann schon während meiner aktiven Karriere noch ein Plan B, sagen wir mal, her musste.
Ja, das ist echt beachtlich. Auch, dass du so früh das schon in Anspruch, sag ich mal, genommen hast. Ich denke, die meisten, die einen Unfall erleben würden, die würden sich dann zurückziehen und sich ihren Ängsten, sag ich mal, nicht nochmal stellen.
Ja, es muss man dazu sagen, ich glaube, das ist wie in der Geschäftswelt. Viele sind sehr gut und auf unserer Ebene gab es nicht mehr, das Material hat einen entscheidenden Faktor gespielt, körperliche Verfassung, aber jeder hat die gleichen Bedingungen, wir kriegen das Material von der Skifirma gestellt, wir haben einen Servicemann, wir trainieren gleich, das sind Nuancen, aber der entscheidende Faktor für mich war immer im Kopf, weil das liegt an dir, wie gut bist du oder wie gut kannst du mit deinen mentalen Themen umgehen und da gewinnst du ein Rennen oder verlierst ein Rennen.
Ist ein guter Übergang, ich glaube. Die wenigsten sind, glaube ich, in dem mentalen Level, in dem du bist, in dem jungen Alter. Ich glaube, das ist super wertvoll. Das beschreibt aber auch den enormen Anstieg oder Aufstieg deiner, sagen wir mal, wirtschaftlichen Karriere jetzt in den letzten Jahren, nach deinem, sagen wir mal, schwarzen Loch. Und ich sehe das auch immer wieder, dieses Disziplinthema und nachher kochen alle mit Wasser, das stimmt schon. Wobei die Marissa gerne so Glitzerskier hätte. Wie heißen die?
Nicht so Spiegel, also das sind so verspiegelte Skier, aber die sind anscheinend sehr schwierig zu fahren.
Ja kenne ich tatsächlich nicht.
Tja, Tobi, kannst du Marissa lernen, vom Skifahren, ne? Beibringen lassen.
Sehr gerne, können wir mit dir mal machen.
Boah, das wäre... Also ich würde gerne mit dir Skifahren gehen, aber ich habe gar keinen Bock, weil was soll ich machen? Da tucker ich mit 24 km/h hinter dir her und... Ja, aber 150.
Fahre ich auch nicht mehr. Ich krieg
immer Ärger. Fährt er 134.
Jedes Mal, wenn jemand mit mir Skifahren gehen will, kommt genau die Aussage, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit dir zu fahren, weil du fährst ja wie ein Gestörter darunter. Aber du fährst ja auf der Landstraße, wenn du jetzt halt leidenschaftlich auf die Rennstrecke gehst, fährst du ja mit dem Auto auch nicht wie ein Vollgestört. Also mich schon auch zügeln und in der öffentlichen Piste ist es einfach zu gefährlich. Ich würde behaupten, sehr, sehr gut Skifahren, habe das auch sehr gut im Griff, aber viele andere haben es auf der Piste nicht im Griff und da ist es eher das Gefährliche dann.
Das stimmt, ja. Und dann kommt dein Kreuzbandriss, weil jemand anderes dein Leben kreuzt.
Ja.
Das wollen wir nicht.
Aber ich glaube, ich kann nur beim Après-Skifahren was lernen. Das können wir uns gegenseitig ein bisschen zuspielen.
Beim Après-Ski? Das habe ich tatsächlich 0 Mal gemacht in meinem Leben.
Echt?
Ja, das ist jetzt irritierend mit dem Club und so, aber bei mir ist auch so, ich will am liebsten mit dem ersten Lift hochfahren und mit dem letzten gehen. Das ist eigentlich meine, und danach kann ich auch nicht mehr, weil ich habe alles, was der Körper zur Verfügung hatte, geholt.
Okay, also ich muss dazu sagen, die Familie meiner Freundin, die sind im Après-Ski ganz stark und da werde ich gerade schon ein bisschen so...
Trainiert?
Also ich werde hintrainiert, aber ich bin nur die Enttäuschung, das Schlusslicht. Aber beim Skifahren, ich bin der Erste auf der Piste, aber will mittags bin ich rum, weil ich habe dann keine Lust, wenn die Piste schlecht wird und die Leute kommen.
Ah ja, okay. Mhm.
Und da habe ich jetzt mittlerweile den Einkehrschwung im Training.
Meine Lieblingssituation ist, wenn es den ganzen Tag leicht durchschneit und keine Sonne scheint, weil dann kommen schon mal weniger. Und da hast du immer so ein bisschen den Film. Ich meine, beim Snowboard ist es angenehm, wenn du minimal Schnee auf der Piste hast. Ich weiß nicht, wie es mit dem Skifahren ist. Dafür fahre ich viel zu schlecht.
Ja, ich liebe es, wenn es eisig ist. Also
echt?
Ich brauche keinen Schnee.
Der ist gestört. Ich hasse Eis. Eis bedeutet bei mir immer Steißbeinkontakt unter Umständen. Das ist beim Skifahren ein bisschen anders, aber Eis findest du gut?
Ja, also eine griffige Piste ist schön, das passt alles, aber wenn es richtig schön eisig und anspruchsvoll ist, dann dann macht es Spaß, weil es wieder das Thema Herausforderungen kommt. Und bei leichter Piste kann es jeder. Aber ich bin auch nicht mehr jedes Wochenende auf Schnee. Also wenn ich da mal Skifahren gehe, dann ist es auch mittlerweile sehr gemütlich geworden.
So wie heute nachher, nach unserer Aufnahme.
Stimmt, ja.
Da bist du ja Skifahrcoach dann. Das heißt, du hast die Seiten getauscht.
Ja, aber also nicht fest, sondern ein sehr guter Freund von mir, den ich schon sehr lange auch unterstütze mit Know-how, aber auch mittlerweile auf finanzieller Ebene, hat einen wichtigen Lehrgang und sein Trainer ist gesundheitlich ausgefallen und dann wurde ich kurzerhand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Lehrgang mit zu begleiten. Ich würde mir mal zutrauen, das Fachwissen habe ich nur, solange ich kein Laufstecken muss, passt das und dann fahre ich jetzt nach Sassé weiter bis Montag.
Genau. Was auch immer Laufstecken bedeutet, die Strecke einen Schnee stecken oder was?
Ja, du, wenn wir Riesenslalom trainieren, dann gibt es Torstangen und einen Lauf eben stecken und ich, wenn ich glaube ich jetzt einen Riesentorlauf stecken würde, dann wird das auch ein Kreuzbandriss enden für ihn.
Naja, gut, dann lassen wir das lieber.
Ja.
Tobi, jetzt ist es ja so, dass wir dann die ein oder andere Überschneidung gefunden haben, weil wir festgestellt haben, dass wir beide auf einmal im Immo-Game sind. Das heißt, du bist von der Piste quasi zum Beton gewechselt. Erklär mal kurz, was da passiert ist genau, weil ich verstehe das, du kommst aus einem wirklich schwarzen Loch, aber dann an irgendeinem Moment sagst du, okay, jetzt packt es mich wieder und da sehe ich was und ich glaube, das kann ich machen.
Ja, das war tatsächlich mit einigen Zufällen verbunden. Mein bester Freund hat ein Familienhotel und hat mich damals eigentlich gefragt, ob ich jemanden kenne, der Interesse an dem Hotel hat. Und da ging es nicht um ihr Hotel, sondern um eins von einer befreundeten Familie. Und mir das kam es eigentlich gerade gerecht, dass ich in der Zeit, wo ich wenig Aufgabe hatte, wo ich wenig mit meinem Leben anfangen wusste, dass ich mich da ein bisschen umhöre und mal meine Kontakte spielen lasse. Und das hat tatsächlich dann auch erfolgreich funktioniert. Also wir haben in Corona-Zeiten ein Hotel im siebenstelligen Bereich mit begleiten können in der Veräußerung. Ich habe damals nur die Kontakte hergestellt und habe also eine dementsprechend geringe Provision bekommen, aber das war auch unerwartet. Das hieß dann einfach, ja, wo, stell mir mal bitte eine Rechnung für die Provision und ich, ja, wie soll ich das machen? Und dann kam eigentlich von heute auf morgen habe ich dann damals eine UG gegründet, schnell mal, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe und habe dann eine Rechnung gestellt. Und dann ging das plötzlich so weiter, dass ich aus meinen Kontakten aus dem Profisport andere Kontakte miteinander verknüpfen und dort, Geschäftsbesorgungsverträge eben abschließen und Rechnungen stellen.
Mhm. Hattest du davor noch nie Berührungspunkte mit der Selbstständigkeit?
2020, in der Zeit gar nicht. Also
gar auch, nicht. Und in deinem Umfeld auch niemand, oder?
Also mein Vater war früher selbstständig, da kannte ich's. Ich habe schon, der Bastian, mein bester Freund, kommt ja auch aus der Selbstständigkeit, also ich kenn's, aber
ist dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann selber mal machen muss.
Genau, und ich habe das dann am Anfang gar nicht überrissen, aber im Nachgang ist eigentlich der Profisport, du als Athlet bist auf dich selber gestellt, ist vielleicht eine sehr verwöhnte Selbstständigkeit, weil uns alles vorgetragen wird und wir eigentlich nur unsere Leistung bringen müssen, aber es gibt sehr viele Parallelen, wo ich mittlerweile merke, ja.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das dazu dann beiträgt.
Ja, und dann ging es eigentlich weiter auch mit den Immobilien und dann ging es auch los, dass wir halt selber auch gekauft haben. Also ich selber habe auch 7 Einheiten im Bestand, privat, habe dann auch...
beachtlich fürs Alter. Finde ich schon sehr beachtlich. Daumen hoch.
habe dann auch über die Firma investiert und haben, es war ganz lustig, auf der Cashflow-Konferenz war eine Rede, was war der erste Deal? Und dann hat, ich kann mir nicht mehr ganz an den Namen erinnern, aber es hat er dann erzählt, dass sein erster Deal in Lagerhalle war, riesen Quadratmeter etc. Ah ja, genau. Ja, und dann habe ich schon gedacht, ob ich die Hand heben soll, weil unser erster Deal war tatsächlich auch eine Lagerhalle, aber nochmal größer. Es waren knapp 40.000 Quadratmeter Fläche und davon würde ich jetzt mal behaupten 15.000 Quadratmeter Lagerhalle.
Finde ich angemessen zum Anfang. Gut, dass du das ansprichst. Können wir gleich kurz einhaken, weil die Leute wollen immer klein anfangen. Warum hast du gedacht, ich als alter Skiprofi kaufe mal 40.000 Quadratmeter? Ist ja irgendwie smart.
Ja, ich muss auch wieder dazu sagen, die Idee kam nicht von mir, sondern ich habe jemanden kennengelernt, der erst Kunde bei uns war, der mich eigentlich da drauf gebracht hat, der Herr Dr. Witt, mittlerweile über 80 Jahre, hat für den Anfang der Zeit ein Mentor für mich und der hat eigentlich unglaubliche Kontakte gehabt, wo er an so Off-Market-Objekte rankam, wo einfach in der Schieflage hängen und diese 40.000 Quadratmeter, war einfach, ist ein Insolvenz raus, wurde für, ich kann es jetzt für ein Apfel und ein Ei eigentlich verkauft, aber hat viele Probleme mit sich gebracht. Mittlerweile bereue ich es oft, dass ich es gemacht habe, aber es war die harte Schule.
Aber es ist ja auch so, alle wollen im Off-Market und wollen geile Deals machen, aber die verkennen den Umstand, dass jeder geile Off-Market-Deal einen Rattenschwanz an Problemen mitbringt. Sei es irgendwas Statisches, sei es irgendwie was mit Schimmel, sei es was mit sehr problematischen Mietern, sei es was mit Mietern, die da sind, aber nicht zahlen oder mit keinen Mietern, die, also fehlenden Mietern oder, also ich meine, also da passiert ja viel außenrum.
Du hast gerade alles aufzählt.
Was du hast.
Was, ja.
Nein, das vielleicht ist noch ein Start, vielleicht noch ein Wasserproblem, nee, Dach vielleicht
ja,
noch?
Ja, wir waren, haben wirklich das größte Wasserproblem der Region, glaube ich, gehabt, wenn man so sagen kann. Nee, es ist,
es also ist habt ihr den Grundwasserpegel erhöht, weil so viel aus eurem Gebäude in die falschen Richtungen geflossen ist, dass es...
Das kann man wirklich so sagen. Nein, es war sehr billig gekauft und es war, also mir war es damals klar, dass es Probleme mit sich bringt. Und ich habe dann angefangen, mein Immobilienmanagement-Studium nebenher zu machen.
Wo hast du das gemacht?
An der ILS. Also es war kein klassischer Bachelor, sondern das war eigentlich eine Fortbildung. Weil ich
lerne ein bisschen was, die Basics und...
Genau. Habe dann aber gemerkt, dass ich im Geschäftsalltag viel mehr lerne und viel weiter bin als das, was ich da im Studium lerne. Habe in Laubheim eben, in der Immobilie, dann war ich problemlos. Also ich konnte gar nicht planen und sagen, das wollen wir entwickeln, sondern ich war da und habe gedacht, okay, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Und das war für mich im Nachgang die beste Schule, weil ich mich...
Hast du dein eigenes BA-Studium gemacht quasi, oder?
Ja.
Hast du deine Praxisphase eigentlich dauerhaft? Die hat es wahrscheinlich keinen, der dir sagt, was du machen sollst. Nee. Dafür hattest du jeden Tag 4-5 Anrufe und E-Mails, die Probleme aufgeworfen haben, denen du auf jeden Fall nicht gewachsen warst.
Ja, es war eigentlich die Taktik hinterher, war, dass der Dr. Witt, der ist promovierter Bauingenieur, mir eigentlich fachlich zur Seite steht und ich da eigentlich mit lernen kann. Das war eigentlich auch meine Absicht, warum ich da mit in das Projekt reingehe. Mittlerweile ist dann der Dr. Witt leider nach 3 Monaten Projekt sehr schwer erkrankt und ist komplett ausgefallen. Und genau eine Woche, 2 Wochen später nach der Nachricht, sind die Probleme losgegangen. Heißt, selber machen, selber Lösungen finden. Es waren bestimmt ganz viele Fehler dabei, hätten viel besser lösen können. Aber ich glaube, in den 2,5 Jahren Laubheim-Projekt bin ich jetzt mittlerweile auch so, dass ich weiß, dass ich sowas nie wieder machen werde. Also Strategie werde ich ändern, nicht mehr auf ein großes Projekt setzen. Aber ich bin in der Lage, auch Mitarbeiter was zu erklären, wo jeder fragt, hey, woher weißt du das eigentlich? Du hast doch eigentlich nichts studiert oder habe ich es einfach mal selber
halt
leben dürfen.
Street smart. Du kommst halt aus der Immo-Gosse.
Ja.
So wie wir auch. Ja, aber das ist das Wichtigste, weil du wirst in deinem weiteren Leben sicherlich auch, so wie ich, immer mal wieder mit Transactional-Leuten zu tun haben, die ganz krass studiert haben und ganz viel gemacht haben. No front gegen die. Häufig ist es dann aber so, dass da Leute sitzen, die nicht wissen, wie Immobilien funktionieren. Und die auch die Basics nicht kennen, die auch keine eigenen haben und die kommen bei weitem nie an diesen Wissensstand, an den du oder ich vielleicht sind, wo einfach Erfahrungen aus dem Alltag sind, so aus der Realität.
Sehe ich genauso. Es ist das Thema, mir wird oft angekreidet, so hey Kerle, du hast ja eigentlich nichts Gescheites gelernt oder was willst du mir hier erzählen? Bin aber mittlerweile auch so selbstbewusst, dass ich sage, mir ist das wurscht, ich brauche dir jetzt nicht zu zeigen, was ich für eine Ausbildung habe oder wie krass ich sei, sondern wir machen unser Ding und sind mittlerweile kein kleines Team mehr und haben was auf die Beine gestellt.
Was heißt kein kleines Team?
Also mit Minijobler und Teilzeitkräften, was man so oft nicht mitzählt, aber es sind immer 17 Leute. Ja.
Ja, die kriegen eine kleinere 0-Komma-Wertung, aber 17 ist ordentlich.
Ja, also Vollzeitkräfte, wenn man das, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, da fehlt mein Studium, wie das bewertet wird, aber also wir haben im Büro in Kempten, sagen wir mal, ein Team, wo voll bei uns ist mit 10 Leuten.
Cool. Das heißt, habt ihr jetzt in welcher Zeit aufgebaut?
Eigentlich erst nach meinem Karriereende, also 2022, 23, 24 jetzt, ja.
Die Frage ist, ob das dein Karriereende oder dein Karrierestart war?
Das kann man so oder so sehen. Für mich mittlerweile Karrierestart.
Mhm.
Und das, was ich davor leben durfte, war für mich das Wichtigste, die wichtigste Grundlage für die Zukunft. Das, was ich jetzt alles einbringe und meine mentalen Fähigkeiten, aber auch vielleicht das, wie ich mich präsentiere vor Banken, vor Investoren etc., das habe ich damals im Profisport kennenlernen dürfen oder lernen dürfen und war nicht unerfolgreich im Skisport, bin aber mir im Nachgang auch sicher, dieser letzte Funke, wo es braucht, um an die Weltspitze zu kommen und Skiweltmeister zu werden, wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube mittlerweile so selbstreflektierend, wie ich bin, dass das hätte nicht gereicht. Also da fehlen mir einfach Eigenschaften, wie technische Fähigkeiten, wo ich sage, ich werde bestimmt noch weiterkommen, aber der ganz große Sprung, weiß ich nicht, ob ich den geschafft hätte. Und den will ich jetzt im Unternehmertum, will ich es anders angehen und besser machen.
Der Punkt ist schon auch, dass unser Gehirn nachrationalisiert. Und im Nachgang muss es dir eigentlich erklären, warum es eigentlich wahrscheinlich nicht geklappt hätte. Und so wie ich dich kennen und einschätzen würde, glaube ich schon, dass du da Big Pimpin gemacht hättest. Auch wenn sich, auch vielleicht, wenn, vielleicht tut es auch weh und die Seele möchte es nicht so spielen, das Thema, aber ich glaube schon, dass da was gegangen wäre. Weil nachher weiß ich nicht, ob es an dieser, also ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Profi, aber ob es an der Technik oder so liegt, sondern eher am Mindset nachher. Weil nachher kann der Geist ja schon Berge bewegen, die Skier auch, weil du mit 150 schon ordentlich Material wegschießt wahrscheinlich, das sprayt gut wahrscheinlich.
Es ist aber tatsächlich für mich auch ein bisschen ein Selbstschutz.
Ja.
Wenn ich mich jetzt jeden Tag hinhocke und frage, oh, was wäre wenn oder hätte ich das geschafft oder wäre das weitergegangen, ich habe für mich diesen Schlussstrich gezogen mit für mich selber diese Einschätzung. Ich will es gar nicht, ich brauche es gar nicht mehr wissen, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich bin okay damit. Und das war so dieser Haken dahinter und fertig.
Sehr gesund ist die Thematik auch abgeschlossen. Das ist, glaube ich, auch immer gut, weil alle Entscheidungen, die ich treffe, die belasten mich nicht mehr. Und es war ja wahrscheinlich unweigerlich eine brutal geile Zeit und auch eine brutal geile Basis, weil du halt gelernt hast, wie man diszipliniert trainiert. Und das machst du als Unternehmer ja nachher auch wieder. Du trainierst irgendwie. Dann hast du kurz Lagerhalle trainiert. Lagerhalle-Training ist vorbei. Jetzt trainierst du ja was anderes. Und machst da, glaube ich, was auch sehr nischig ist inzwischen. Sehr schnell gelernt, dass Nische wertvoll ist. Ja. Da haben wir uns gerade im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Ich glaube, da brauchen wir nicht so tief drauf eingehen. Aber erklär mal, was du jetzt machst.
Also,
oder wo sich das hinentwickelt hat.
Ja. Ich habe tatsächlich also jetzt nicht irgendwie in meinem Werdegang entschieden, ich will jetzt doch was anderes machen, sondern die Idee an der erneuerbaren Energietechnik, in der wir jetzt unterwegs sind, die kam eigentlich auch in meiner aktiven Zeit noch, habe aber weder das Know-how dazu gehabt, weil da muss man wirklich, also wir sind im Pyrolysebereich unterwegs, wir verwerten organische Reststoffe und erzeugen daraus Energie und Pflanzenkohle und das kann man nicht mal schnell wie in der Lagerhalle, mache ich halt mal. Da steckt doch viel zu viel dahinter. Heißt, die Strategie, was ich gefahren bin, war, ich erwirtschafte durch die Off-Market-Vertriebe von Immobilien erwirtschaftlichen Eigenkapital. Das investiere ich sinnvoll. Ob jetzt Laubheim sinnvoll war oder nicht, kann man sich drüber streiten, aber es ist investiert und es ist auch sagen wir, wirtschaftlich sehr gut mittlerweile. Und habe mir diese Zeit für die Energie, also die Actanol Energie GmbH, habe ich mir selber vorfinanziert. Sprich, wir sind erst seit diesem Jahr, ist bei uns ein Investor mit eingestiegen und die letzten 3 Jahre habe ich selber alles aus der eigenen Firma querfinanziert.
Ganz kurz, was ist Pyrolyse? Weil ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der es vielleicht nicht weiß. Also die meisten wissen es normalerweise, aber vielleicht für die eine Person.
Ja, also ich versuche es jetzt mal zu erklären, dass es nicht zu technisch ist. Also wir verwerten organische Reststoffe, ganz klassisch, vom Restholz, Altholz, Biomüll, sogar Klärschlamm, Papierfaserschlämme, also wirklich alles, wo ein bisschen Organik drin steckt, können wir eine Pyrolyse in einem Reaktor...
Dann ist bei euch wirklich die Kacke am Dampfen.
Oh ja, aus scheiße Geld machen, habe ich schon ganz oft gehört, ist unser Geschäftsmodell, stimmt nicht ganz so, aber es ist...
Part richtig.
Ja, genau.
Cool.
Wir können diese Materialien eben im Reaktor bei bis zu 900 Grad eben verwerten und es wird eben keine Verbrennung, es findet keine Verbrennung statt. Also das Fachbegriff ist partielle Oxidation. Unter Entzug von Sauerstoff können wir verkohlen und der Prozess ist eigentlich in diesem Bereich so besonders, weil wir Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausziehen und den in unserer Pflanzenkohle eben speichern. Sprich, das Material, was wir reingeben, wird dann in Pflanzenkohle umgewandelt und erstellt oder ja, erzeugt eine CO2-Senke.
Das bedeutet aber, du hast quasi ein Business jetzt, also dich in eine Nische bewegt, wo du einmal energetisch aktiv bist, gleichzeitig das für den Umweltschutz natürlich auch nice ist, weil ihr verbraucht Zeug, was es sowieso gibt und produziert daraus halt grüne Energie.
Genau, ja. Und Pflanzenkohle, also wir stehen auf 3 Säulen eigentlich. Energie, Pflanzenkohle und CO2-Zertifikate und wir haben es jetzt nur weiter gedacht, dass wir die Reststoffverwertung, was du gerade angesprochen hast, nutzen, um die Kreislaufwirtschaft zu schließen. Also wir verwenden nur organische Reststoffe, die eigentlich ein Problem bei Kommunen und Unternehmen sind, wo sie Geld bezahlen, um das zu entsorgen. Und wir wollen daraus eben dem Unternehmen eine Entlastung bieten, dass er weniger zahlt. Sprich, wir wollen da kein Geld damit verdienen, sondern wir wollen ein Problemlöser sein. Aber es ist natürlich auch in der Zukunft so, dass das schon wirtschaftlich sein kann, das Recycling.
Mhm. Ja gut, ich meine, wenn du mehrere Säulen hast, ist es ja auch sehr gesund.
Ja, immer antizyklisch. Wenn mal einem Markt schlecht geht, geht es dem anderen Markt besser. Also das ist auch sehr gut für uns.
Wenn die Zertifikate in den Himmel schießen, dann
Ja, schauen wir mal, was die Regierung macht.
Ja, schauen wir mal. Energie ist ja ein heißes Thema und viele der Unternehmen sind jetzt mit der Energiekrise ja volle Kanne gegen die Wand gefahren. Und Deutschland hat ja leider jetzt nicht den geilsten Job da gemacht. Wir haben auch sonst, glaube ich, mit dem Russland-Thema und dem Gas, das ist ja alles ein bisschen zusammengekommen und viele haben ja jetzt Bock irgendwie, sich den Energiemarkt abzusichern. Das heißt, Contracting, irgendwie PPAs, diese ganzen Sachen, wo man sagt, hey, ich als Unternehmen sichere mir meinen Strompreis jetzt mal auf 5-10 Jahre ab. Da seid ihr auch ein Ansprechpartner dafür, oder?
Genau, also wir haben eigentlich unser Konzept so aufgestellt, dass wir von der Anlage oder von dem Ganzen nichts verkaufen. Sprich, wir bieten Unternehmen, Kommunen etc. das Contracting an. Wir übernehmen alle Investitionen, die notwendig sind von Standortinvestitionen, Anlageninvestitionen und betreiben das dort auch. Und der Partner, Contractingnehmer, sichert sich einen festen Energiepreis für die nächsten Jahre zu. Und der liegt bei uns wirklich, dadurch, dass wir Reststoffe verwerten, sehr wirtschaftlich deutlich unterhalb von Gas.
Das heißt, jeder, der quasi Energie braucht oder vielleicht auch an einer Stelle sitzt, wo man sagt, hey, da könnte man mal eine Pyrolyseanlage hinbasteln, darf gerne sich an Tobi Neuber wenden.
Darf sich gerne bei uns, bei mir und meinem Team melden,
ja. Ja, und kriegt derjenige, der bei euch einen Deal abschließt, auch ein Ski-Coaching dazu?
Lässt sich verhandeln, ja.
Lässt sich verhandeln, aber nur, wenn er es über 90 km/h schafft.
Ja, dann würdest du ja rausfallen, oder wie ich gehört habe.
Ich habe es noch nicht wirklich gemessen, wir können es mal machen.
Das machen wir mal, da machen wir mal einen Podcast nochmal auf der Piste.
Wir machen am besten ein Reel mit, ich weiß nicht, wie misst man die Zeit am besten? Ich kann nur mit GoPro messen, das ist mein Qualitätslevel.
Es gibt ja auch, sagen wir mal, Geschwindigkeitsmessungen, wo man im Schnee aufstellt, wo du dann durch eine Lichtschranke durchfährst. Und
hast du es daheim?
Habe ich nicht daheim, aber da lässt sich leicht ausleihen.
Ah ja, okay, du hast wahrscheinlich das entsprechende Netzwerk. Netzwerk ist ja alles.
Genau, so sieht's aus.
Cool, Tobi, das war sehr, sehr, sehr spannend. Und auch gut, dass ich mir keinen neuen Namen merken musste. Das macht es auch leichter. Ich bin ein Riesenfan von dir und von deiner Story. Und ich glaube, das wird auch noch ziemlich krass. Ich sehe es auch als Karrierestart tatsächlich. Aber es ist natürlich eine große emotionale und mentale Leistung, das so zu sehen, weil jede Münze hat zwei Seiten. Du hättest dir natürlich auch aussuchen können, alles ist scheiße und mein Leben wird nichts mehr, weil mein Traum ist geplatzt. Aber du hast halt jetzt dir einen neuen ausgedacht und das wird, glaube ich, ganz cool. Deswegen vielen Dank, dass du das auch so sehr offen geteilt hast, weil nur dann bringt es auch irgendwie allen Zuhörern und uns selber was, ja.
Danke euch für die Einladung, war sehr cool.
Hätte ich fast weinen müssen, weil es mir leid tut.
Ach, so schlimm war es dann doch nicht. Jedes Ende hat irgendwo einen neuen Anfang.
Ja, das stimmt schon. Aber zwischendurch ist manchmal schon bedrückend und ich finde es einfach cool, was du draus gemacht hast.
Danke.
Danke dir.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv, natürlich präferiert mit 5 Sternen, bewertet und mit euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns wirklich unglaublich weiterhelfen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.